Auf einfarbigem Untergrund öffnet sich ein Balken. Ein Augenpaar blickt geradeaus. Die blauen Augen blicken zur Seite, dann frontal. Kreise eines Fadenkreuzes ziehen sich konzentrisch um die Pupille. Um den kleinsten bildet sich der Schriftzug Tatort. Undeutlich ist ein Mann zu erkennen, der eine Hand vor das Gesicht hält. Beine rennen über nassen Asphalt. Eine spiralförmige Linie wird zu einem Fingerabdruck. Rhythmisch flackert das Tatort-Fadenkreuz.
Diese Maschine ist ursprünglich für vermessungstechnische Aufgaben konzipiert worden. Es hat sich jedoch dann ergeben, dass sie auch auf den verschiedensten anderen Gebieten von Technik und Wissenschaft mit Erfolg eingesetzt werden kann.
Hi, are we on now?
Travei, Cyril.
Hallo, Timeless.
Und Strave an unsere Zuhörerinnen zum Schlüsseltechnologie-Podcast. Es ist die Folge Nummer 81.
Ist es nicht der Schlüsseltechnik-Podcast?
Es ist nicht der Schlüsseltechnik-Podcast. Oh, wer den Querverweis jetzt noch versteht, der hat ein gutes Gedächtnis, behaupte ich mal.
Ja, für uns ist es nur 3 Minuten, für euch sind es Monate.
Ja.
Gut, das ist natürlich ein Problem, wenn man nicht alle Querverweise versteht, dann könnte man eventuell Barrieren aufbauen. Ne? Dann gibt es halt Leute, die den Witz verstehen, andere nicht und die würden sich dann eventuell ausgeschlossen fühlen. Das ist eventuell gefährlich. Für ein Medienerzeugnis wie diesen Podcast kann man das vielleicht hinnehmen. Im Alltag, wenn man Software bedienen möchte, die ja, was ja für die Teilhabe an unserer Gesellschaft erforderlich ist, könnte das ein Problem werden. Und wir sehen, wir haben hier direkt die goldene Moderationsbrücke geschlagen von einer Postkarte zur EU-Richtlinie 2019/882 über die Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen. Denn ja, so ein bisschen soll das heute unser Thema sein. Barrierefreiheit.
Okay, sehr gut.
Barrierefreiheit, ja, ist durch diese EU-Richtlinie, das ist vielleicht so ein bisschen der Anlass für die ganze Sache. Ich glaube, das war, warum wir das auf unseren Sendeplan gehoben haben. Ich hatte das auch für die Penta-Radiohörer unter unseren Zuhörern, habe ich das ja schon im Juli erwähnt gehabt, 2025, dass das, sogar im Juni bereits, dass diese EU-Richtlinie in Kraft tritt. Und bei einer EU-Richtlinie ist es ja so, das sind halt quasi so Anforderungskataloge daran, was im nationalen Recht passieren muss. Also sowas wie Mindeststandards quasi, die in den nationalen Gesetzgebungen aller EU-Mitgliedsländer erfüllt sein müssen. Das ist dann natürlich meistens mit irgendeinem Datum versehen, wo das Ganze dann in Kraft tritt. Und dementsprechend bis dahin müssen dann die entsprechenden Mitgliedsländer halt ihre nationalen Gesetzgebungen angepasst haben. Für diese vorgenannte EU-Richtlinie, wie gesagt, die Nummer war 2019/882. Und man sieht halt, damit ist, dass es eine Entscheidung von 2019 gewesen. Dementsprechend gibt es natürlich eine gewisse Umsetzungszeit. Und diese Umsetzungsfrist ist jetzt entweder gerade abgelaufen oder läuft gerade ab. Jedenfalls in Deutschland wurde das Ganze umgesetzt in Form des Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Habe ich Stärkungsgesetz richtig? Ja, doch. Ich dachte erst, weil die Abkürzung BFSG, ich dachte in der Vorbereitung erst, es war Barrierefreiheitsschutzgesetz. Ich habe mich eines Besseren belehren lassen. Barrierefreiheitsstärkungsgesetz gilt seit 28. Juni. Und da geht es ja darum, Barrierefreiheitsanforderungen umzusetzen für nicht nur Dinge, die so im realen Leben physisch greifbar sind. Also man kennt ja zum Beispiel so etwas wie abgesenkte Bürgersteige, damit Rollstuhlfahrer oder Benutzer eines Kinderwagens das städtische Umfeld traversieren können. Solche Dinge fallen ja unter Barrierefreiheit oder dass Blindenschrift eventuell angebracht ist auf Handläufen von Treppengeländern und so weiter. Das sind ja Sachen, die man als Barrierefreiheitsmaßnahmen im physischen Raum kennt. Und mit diesem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz geht das jetzt auch auf digitale Dienstleistungen über. Sowas wie Webseiten, klar, Apps, Ticketautomaten zum Beispiel auch, habe ich jetzt in dem Zusammenhang auch gesehen, wird auch davon erfasst. Ja, ist halt im Prinzip auch eine Software, die man da verwendet heutzutage. Das ist ja nicht mehr wie früher, wo man da nur einen Knopf drückt und dann halt ein Mechanismus irgendwie losgeht und man da nur Münzen einwirft und das dann halt anhand vom Gewicht von Münzen entschieden wird. Das ist natürlich heutzutage alles mit Software verbunden und das ist ja auch zum Beispiel notwendig, um sowas wie Bezahlung abzuwickeln mit einer Girokarte oder Kreditkarte. Mhm. Ich habe jetzt gerade sehr lange überlegt, nicht aus Versehen EC-Karte zu sagen. EC-Karten gibt es seit über 10 Jahren nicht mehr.
Ich bin bis heute noch nicht durchgestiegen, was eigentlich genau was ist und so. Ist okay.
Die normale Bankkarte, die du von deiner Bank bekommst, wenn nicht ein Mastercard, Visa, Amex oder so weiter Logo drauf ist, ist eine Girokarte.
Ja.
Das ist halt die entsprechenden elektronischen Systeme des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes. Also halt das, was früher EC hieß, Electronic Cash. Das klingt so ein bisschen nach so einer amerikanischen Marke, aber ist eine deutsche Marke oder zumindest europäisch. Also vielleicht war es auch in mehreren europäischen Ländern, aber halt, ich glaube schon zentriert auf Deutschland. Und ja, das war halt der Name, unter dem die Sache lange bekannt war. Das war ja schon vor meiner Geburt, glaube ich, hat das schon angefangen mit dieser Marke EC. Und ohne es ist jetzt nur aus dem Gedächtnis. Ne?
Ich rieche eine Schlüsseltechnologie-Folge.
Ja, nee, lass mal gut sein. Das ist, glaube ich, eher eine damals TM-Folge. Irgendwann hat man das, ich glaube, Größenordnung 2009 wurde das EC-System abgelöst durch das Girokartensystem. Also halt wahrscheinlich einfach ein Upgrade davon, was halt diesen Karten vor sich geht. Vielleicht ist das einfach die Umstellung von Magnetstreifenkarten auf Chipkarten gewesen. Wie gesagt, ich schätze das jetzt alles nur so aus dem Kopf. Die Sache ist halt natürlich, EC-Karte hat sich als Begriff etabliert. Ne? Das ist so eine von diesen notorischen Marken. So wie Tempo-Taschentuch, auch wenn das Taschentuch nicht von der Firma Tempo ist oder von, ja doch von der Firma Tempo, ne? Die unter der Marke Tempo firmiert. Dann sagt man eventuell trotzdem halt so etwas, ne? Und dementsprechend, ja, ist dieser Begriff, ja, nicht mehr wegzubekommen. Halt als Abgrenzung zu Kreditkarten oder Debitkarten.
Ja.
Aber ja, ich bin sehr weit in meiner Tangente gelaufen. Genau, weil diese Kreditkarten von Automaten akzeptiert werden, sind das ja im Prinzip auch Computer heutzutage. Und ich meine heutzutage, wenn du zum Beispiel bei der Deutschen Bahn ein Ticket kaufen möchtest, also das irgendwie mit einem rein analogen System zu machen, ist ja komplett aussichtslos in Anbetracht der Komplexität des Tarifsystems der Deutschen Bahn. Ne? Oder halt auch, wenn du schon durch das Tarifsystem eines Verkehrsverbundes durchsteigst.
Echt? Wann hast denn du das letzte Mal ausprobiert?
Nee, was meinst du jetzt?
Ich meine, man wird ja wahrscheinlich immer noch zum Reisecenter gehen können oder sowas. Mhm. Oder wie es jetzt auch immer heißt.
Ja, und dann zahlst du Aufpreis für die persönliche Beratung.
Obwohl die ja am Ende nur
die
Webseite bedienen, vermutlich, ne?
Naja, ob das jetzt exakt die Webseite ist oder ob die vielleicht noch ein alternatives Frontend haben, sei dahingestellt. Ich meine, wenn du zu einem Reisebüro gehst, die haben auch die Amadeus-Software und halt nicht die Webseite von der Airline. Das ist, oder es gibt mehrere von denen, aber Amadeus ist eine von diesen Buchungsportal-Funktionen. Das ist schon mal noch mal was anderes. Ich werde jetzt nicht eine Tangente über Flugbuchungen anfangen.
Ja, aber Bahn und Barrierefreiheit ist schon ein interessantes Thema.
Es ist ja nicht so, dass wir nicht genug Material auf unseren Notizen hätten.
Ja, gut.
Barrierefreiheit. Also wenn man sich jetzt so einen Ticketautomaten vorstellt, dann hat man vielleicht so eine Vorstellung davon, was das halt heißen könnte. Zum Beispiel, wie dass dieser Automat, wenn man jetzt zum Beispiel blind ist, dass dieser Automat mit einem spricht in irgendeiner Form und einen irgendwie durch den Kaufprozess durchführt, eben damit eine blinde oder anderweitig sehbehinderte Person eben auch ein Ticket erwerben kann. Und damit halt diese Barriere für diese Person abgebaut werden kann oder verringert werden kann. Und dementsprechend, wenn ich jetzt natürlich dieses Beispiel so bringe, hat man sofort die Assoziation, Barrierefreiheit ist was für Menschen mit Behinderung. Und uns normal, in Anführungszeichen, hat das nicht zu interessieren. Ich glaube, mein Leitmotiv heute so ein bisschen wird sein, mal wieder diesen Fehlglauben anzugehen und vielleicht ja mit diesen ganzen Sachen, die wir auflisten, zu sagen, das sind Dinge, die für uns eigentlich auch alle schön sind, die jetzt hier ja gefordert sind. Wie gesagt, eigentlich für jetzt alle digitalen Angebote, die in der EU, spezifisch dann mit dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz auch in Deutschland, vertrieben werden, also die irgendwie in den kommerziellen Markt reingeworfen werden, sollten diese Anforderungen eigentlich erfüllt sein. Und das könnte auch für uns, in Anführungszeichen, normale, interessante Sache sein. Ich meine mal schon ganz davon abgesehen, wenn ich Barrierefreiheit rein egoistisch denke, dann will ich es trotzdem haben, weil es kann ja mal sein, dass ich mal irgendwann auch eine Barriere erlebe.
Naja, oder
vielleicht werde ich morgen vom Bus überfahren. Und dann möchte ich auch gerne abgesenkte Bordsteine haben, wenn ich da mit dem Rollstuhl rumfahre oder was auch immer. Ne?
Ja, also das ist das eine. Aber es ist ja auch so, dass Behinderung nicht binär ist. Oder es ist ja nicht, gibt ja nicht behindert und nicht behindert. Sondern es gibt ja also, Leute, die vielleicht im Alter beginnen, schlechter zu sehen oder schlechter zu hören oder beides. Oder meine Großmutter hat sich meinen Arm gebrochen und kann seitdem diesen Arm eben nur noch schlecht oder eingeschränkt benutzen. Und so weiter und so weiter. Man kann auch mal ein gebrochenes Bein haben und dann ist man vielleicht nur eine Zeit lang behindert oder was auch immer. Also das ist ja
Es muss ja nicht mal sein, dass man irgendwie ein paar Wochen lang eine Behinderung hat, sondern es kann auch ein paar Minuten lang sein. Also vielleicht habe ich mir mein Telefon, was ich normalerweise halt über den Touchscreen bediene, und dann stelle ich aber fest, jetzt gerade während ich irgendwie am Kochen bin, ist es vielleicht ganz sinnvoll, mal die Sprachsteuerung zu verwenden, auch wenn die vielleicht für Menschen mit Behinderungen gedacht ist, weil ich gerade die Hände voll habe. Ja, vielleicht stimmt. Irgendwie, wenn man in der entsprechenden Lebenssituation ist, dass man ein Säugling oder Kind auf dem Arm hat die ganze Zeit, wird man das auch zu schätzen wissen.
Richtig, ja.
Das sind so einige Beispiele. Natürlich, nur dieses Thema Barrierefreiheit ist riesig. Wir könnten jetzt hier, also da kann man sicherlich ganze Podcasts so machen, und ich glaube auch, ich sehe da keinen Zweifel daran, dass es auch ganze Podcasts darüber geben wird. Aber wie gesagt, das geht ja hier um digitale Sachen, das ist ja auch unser Thema. Und ich habe jetzt mal spezifisch den Fokus gelegt auf Barrierefreiheit im Web, weil heutzutage ist ja eh alles im Web, ne? Wir wissen ja, also gut, wir wissen, das Web ist nicht das Internet, das ist ja einer unserer Leitsprüche, siehe Folge 22, aber irgendwie ist ja doch alles das Web, was irgendwie mit dem im Netz abläuft, und viel mehr Dinge laufen halt heutzutage im Netz ab als nicht. Ich meine, wenn ich auch sowas sage wie hier Ticketautomat, ne? Also wer geht schon noch an den Ticketautomaten persönlich? Das ist, die meisten Leute buchen ihre Tickets auf der Webseite der Deutschen Bahn oder bei wem auch immer, bei welchem Verkehrsunternehmen das dann ist. Meinetwegen auch irgendwie Flixbus oder sowas. Das macht ja kaum noch einer am Schalter, oder beziehungsweise wenn, dann ja hauptsächlich halt die älteren Semester, die nicht so technikaffin sind. Von daher ist das nicht nur für die junge Generation, aber auch für alle relevant, wie gesagt, dass der Kram im Web, nicht nur Webseiten, sondern auch Webapplikationen, das heißt auch sowas wie Webshops, das heißt sowas halt, ja, Webapplikationen, sowas wie eine Videoschalte so, oder die Audioschalte, wie wir sie hier gerade verwenden, das heißt sowas wie eine Spreadsheet-Anwendung oder Textverarbeitungsanwendung, die im Browser läuft, ja, so Google Docs oder was in Nextcloud mit drin ist und so weiter, derlei Sachen, auch alles im Web, alles mit Webtechnologien. Und der Gesetzgeber hat hier beim Barrierefreiheitsstärkungsgesetz sich entschieden, einem bestehenden Standard zu folgen. Das ist ja nun durchaus nicht unüblich, dass das gemacht wird. Das kennt man klassischerweise von sowas wie DIN-Normen, dass dann halt eventuell in gesetzlichen Bestimmungen verwiesen wird, dass bestimmte DIN-Normen einzuhalten sind für bestimmte technische Systeme, die gebaut werden, oder dass die in Ausschreibungen der öffentlichen Hand referenziert sind und solche Sachen. Nun ist der konkrete Standard, von dem wir reden, hier keine DIN-Norm, sondern das sind stattdessen die Web Content Accessibility Guidelines, also die Webinhalte Barrierefreiheitsrichtlinien von der Web Accessibility Initiative des W3C. Das W3C haben wir sicher auch schon mal unzweifelhafterweise schon mal erwähnt.
Ja.
Im Zweifelsfall schon in Folge 2 Aufruf einer Webseite. Denn das W3C ist sind die entsprechende Standardorganisation, beziehungsweise eine von zwei Standardorganisationen zusammen mit der WordBG, die das HTML-Format definieren, in dem quasi alle Webseiten gebaut sind und auch diverse Sachen, die davon abgeleitet sind, sowas wie JavaScript, sowas wie SVG als Vektorgrafikformat, was im Web zum Einsatz kommt. Mhm. Dementsprechend ist es plausibel, dass dieser Standardkörper sich halt auch mit dem Thema Barrierefreiheit im Web beschäftigt hat. Und wie gesagt, diese Web Content Accessibility Guidelines sind dabei herausgekommen. Die gibt es in mehreren Versionen. Die letzte Version ist 2.2 von 2024, die das Gesetz, über das wir am Anfang hier gesprochen haben, das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, bezieht sich noch auf die etwas ältere Version 2.1. Das ist nicht so schlimm, die unterscheiden sich nicht so dramatisch voneinander. Aber so ist das natürlich halt, wenn man im Gesetzgebungsprozess einmal ist, hat man auch wieder so ein paar Verzögerungen, bis es dann in Kraft tritt, und bis dahin war halt einfach schon eine neue Version rausgekommen. Ist nicht so schlimm, die alte Version kann man da trotzdem noch nachlesen, die ist ja deswegen nicht weg. Im Gesetz steht, dass WCAG 2.1 erfüllt werden muss, und zwar die Doppel-A-Kriterien. Denn in diesen Web Content Accessibility Guidelines stehen insgesamt, ich glaube, ich habe die Zahl leider nicht aufgeschrieben, aber ich glaube 65 Kriterien, plus minus ein bisschen. Und diese Kriterien sind dann gruppiert, darauf kommen wir gleich. Und sie haben jeweils so eine Einstufung, entweder A, Doppel-A oder Triple-A. Also A ist die Pflicht aus Sicht dieser Standardschreiber. Das muss einfach sein. Das ist irgendwie, also wenn man eine Webseite baut, die nicht diese Pflichtkriterien erfüllt, dann hat man eigentlich einfach nur schlampig gearbeitet. Dann ist das eigentlich unbenutzbar aus Sicht der Autoren dieses Standards.
Ja.
Wir werden sehen, das fällt schon einiges rein. Das ist jetzt nicht, was man trivialerweise auch erfüllen kann. Da ist durchaus Arbeit mit verbunden, aber halt trotzdem, die sagen halt, das muss auf jeden Fall sein. Doppel-A ist dann die Kür. Wenn wir sagen, einfach A ist die Pflicht, Doppel-A ist die Kür, das macht es dann halt noch ein bisschen schöner und wirklich barrierefrei, nicht nur so das blanke Minimum. Und Triple-A ist dann das Sahnehäubchen. Das werden wir dann auch so ein bisschen sehen. Wir werden hier durch diese Prinzipien so ein bisschen durchgehen. Ich werde jetzt nicht alle 65 Prinzipien ausbuchstabieren. Wir haben das ein bisschen zusammengefasst und manchen Stellen, wo die Kriterien sehr ausführlich sind, haben wir da uns ein bisschen auf Beispiele beschränkt. Aber wir werden dann halt sehen, wie diese Abstufung sich dann in der Praxis ausgeht. Und wie gesagt, im Gesetz steht halt drin, dass Doppel-A erfüllt sein muss. Also der Gesetzgeber verlangt jetzt für kommerzielle Angebote nicht nur die Pflicht, sondern auch die Kür.
Klingt so ein bisschen nach Gaming-Industrie irgendwie. Da gibt es ja diese Unterscheidung mit Double-A und Triple-A-Produktionen.
Ja, in dem Sinne halt, wenn man gar keine Barrierefreiheit hat, ist man dann eine Indie-Webseite? Ich weiß nicht.
Naja, nee, das funktioniert heutzutage nicht mehr. Du kennst ja die Qualität von Indies, aber da ist halt Triple-A naja, so die, also genau, die Hochglanzproduktion, die Blockbuster-Produktion also, halt.
Ja, genau. Im Gaming-Bereich bezieht sich diese Double-A, Triple-A-Klassifikation sehr viel eher auf das Budget und auf den Arbeitsaufwand, der da getrieben wurde. Weniger auf die Qualität des Produktes. Also es ist ja ein ganz populärer Fall ist ja, als Ubisoft Skull and Bones rausgebracht hat, was sie als das erste Quadruple-A-Game verkauft haben.
Das ist
ein Meme. Und das ist ja so krachend gescheitert.
Ja, okay.
Also ja, vielleicht ist da das Marketing einfach ein bisschen mit ihnen durchgegangen.
Ja, wahrscheinlich.
Sie mussten halt irgendwie dieses ganze Geld, was sie da verbrannt haben, halt irgendwie rechtfertigen.
Naja, also letztlich, da geht es halt schon auch so ein bisschen um die Production Values, also um die Produktionswerte, um es mal deutsch auszusprechen. Und ja. Also da wartet man.
Ja, das Produktionsbudget würde ich dann halt eher sagen im
ja,
ich würde nicht mal unbedingt sagen, dass ein hohes Budget mit einem hohen Production Value verbunden ist, wenn ich so drüber nachdenke. Weil es ist halt eher die Frage, was du mit deinem Budget machst. Und bei AAA, nee, ich will jetzt nicht sagen, dass das alles komplett verschleudert wird, aber halt, es ist eine gewisse Art, wie mit dem Budget umgegangen wird. Also zum Beispiel, und ich bin ja nun absolut kein Film-Nerd, deswegen werden wir wahrscheinlich auch wütende Zuschriften bekommen, aber das ist ja durchaus eine Sache, die man beobachten konnte über die letzten Jahre, dass irgendwie die ganzen, ja, in Anführungszeichen AAA-Filme, das wird dann nicht so heißen, dann wird das halt Blockbuster oder so heißen, ne? Dass die halt absolut absurde Mengen von Budget verschlingen, irgendwie 200, 300 Millionen für einen Film und dann halt kommt irgendwie was raus, was visuell einigermaßen enttäuschend ist und eine Erklärung, die ich dafür mal gehört habe, ist, dass die CGI loslaufen lassen auf allen möglichen Shots, die sie aufgenommen haben, bevor sie sich überhaupt entschieden haben, was in den Film reinkommt. Damit halt irgendwie, weil die, keine Ahnung, ich will mir jetzt nicht mutmaßen, warum das so gemacht wird, aber es ist halt eine sehr effektive Methode, Geld zu verbrennen, wenn man einfach CGI macht für effektiv dann wahrscheinlich eher so 8 bis 10 Stunden Material, von denen es dann 2 in den Film schaffen am Ende, anstatt halt erst die Szenen auszuwählen und dann die grafischen Effekte zu machen.
Ja.
Aber gut.
Was ich jetzt gerade halt noch machen wollte für eine Parallele ist eigentlich, dass ja, so wie das halt bei der 3A-Kategorie bei der Barrierefreiheit wahrscheinlich ist, ist ja das einfach, gut, A macht man halt, ne? Und dann hat man irgendwie mit A wahrscheinlich ungefähr 20% Zeit gebraucht und dann für Doppel-A braucht man wahrscheinlich 80 und für Triple-A oder 3A braucht man dann möglicherweise nochmal 80 und, ne? Also, dass das so ein fortgesetzter Prozess ist, dass man einfach immer mehr Zeit da reinhängen muss, ist wahrscheinlich sehr, also halte ich für sehr wahrscheinlich, weil das, ich denke, das wird sehr, sehr kleinteilig, wenn man sich da wirklich um alles kümmern will.
Ja, damit wir hier nicht vom Hundertsten ins Tausendste gehen, fangen wir hier mal an durchzugehen. Diese, wie gesagt, ich glaube mich halt an die Zahl 65 zu erinnern, diese ungefähr 65 Kriterien sind gruppiert in 4 Grundprinzipien. Und darin in 13 Richtlinien. Und die, wenn wir jetzt hier so ein bisschen durchbuchstabieren, die Grundprinzipien sind Wahrnehmbarkeit, Bedienbarkeit, Verständlichkeit und Robustheit.
Mhm.
Wie gesagt, wir können das jetzt hier alles ausbuchstabieren. Das heißt, für dich werden heute die Kapitelmarken sehr einfach. Das sind einfach die Grundprinzipien bzw. Richtlinien. Hier kannst du jetzt eine Kapitelmarke setzen. Grundprinzip 1, Wahrnehmbarkeit.
Ja.
Richtlinie 1, Textalternativen.
Das Problem ist, dass es keine hierarchischen Kapitelmarken gibt. Immer noch nicht.
Ja gut, dann kann man halt 1 und dann 1.1 sagen und dann kann das der Nutzer, die Nutzerin eventuell verstehen.
Ja.
Ich meine, auch sowas wie eine Kapitelmarke ist ja schon so eine Barrierefreiheitssache.
Total.
Auf gewisse Weise, ne? Weil es erhöht die Benutzbarkeit, die Bedienbarkeit. Vielleicht werden wir jetzt nachher nochmal sehen, wenn wir hier durchgehen und sind dann bei dem Grundprinzip 2 Bedienbarkeit, dass wir dann auch sehen, hier fallen Kapitelmarken rein. Wir werden das jetzt mal sehen. Ich habe hier tatsächlich, als gerade hier unser Intro-Musik lief, mich nochmal durchgeklickt und habe festgestellt, dass ich habe jetzt hier gerade von der WCAG 2.0, also eine ältere Version von 2008, habe ich eine Übersetzung und da ist tatsächlich, sind die ins Deutsche übersetzt und da sind diese Richtlinien tatsächlich auf Deutsch ausformuliert. Und für Textalternativen wird hier gesagt, stellen Sie Textalternativen für alle Nicht-Textinhalte zur Verfügung, sodass diese in andere vom Benutzer benötigte Formen geändert werden können, wie zum Beispiel Großschrift, Braille, Symbole oder einfachere Sprache.
Das würde wahrscheinlich auch Bildbeschriftungen oder Bildbeschreibungen betreffen, ne?
Ja, genau.
Ja.
Ja, genau. Also das betrifft eine Bildbeschreibung für ein Bild, das betrifft Transkripte oder Untertitel für ein Video.
Mhm, ja.
Das fällt damit rein. Ich glaube, es geht wirklich hauptsächlich hier um Standbildinhalte, weil wir werden gleich noch sehen, wo die Untertitel reinfallen. Und das ist doch tatsächlich einfach nur A. Da gibt es gar kein Unterkriterium für irgendwie, was noch besser wird, sondern es gibt einfach ein Kriterium, was halt auch zum A-Level gehört, also zur Pflicht, muss halt da sein. Also wenn man ein Bild hat, muss eine Bildbeschreibung dazu sein. Also insbesondere, wenn das ein Bild ist, wo Text drin steht, was ja gerade so in so Social Media oft der Fall ist, dass dann so ein, ich glaube, Sharepic sagt man dann dazu. Wenn man so eine Plattform hat, die einen vielleicht auf 140 Zeichen begrenzt oder sowas, vielleicht heutzutage auch mehr, dass man dann stattdessen ein Bild postet, wo ein halber Roman drauf steht. Und so die Sache umgeht. Oder wenn man dem Diktum von Wir hatten das gesagt. Ich weiß nur, dass Cory Doctorow das immer zitiert. Dieses Diktum, das moderne Web besteht nur noch aus 5 Webseiten, die mit Screenshots der anderen 4 gefüllt sind.
Ah.
Also sobald man auf Tumblr etwas Lustiges findet, fotografiert man das und postet das auf Reddit. Und wenn dann jemand das dort lustig findet, dann nimmt er das dann weiter und postet das dann auf Facebook oder was auch immer.
Nein,
geht. Und dann hat man natürlich das Problem, halt, dass das Bilder sind und dann dementsprechend, na gut, heutzutage ist das teilweise in dem Betriebssystem schon drin, dass eine Texterkennung auf Bilddateien irgendwie vorhanden ist. Also zumindest hier auf meinem Telefon habe ich das halt einfach, wenn ich ein Bildinhalt in irgendeiner Form habe, dann kann ich da das auswählen und ich kann gleich den Text im Bild auswählen, was halt so als Betriebssystemfunktion damit existiert.
Hm, okay.
Und das funktioniert einigermaßen okay. Und kann natürlich dementsprechend auch an sowas wie zum Beispiel ein automatisches Vorlesesystem angebunden werden, ne? So ein Screenreader. Deswegen, wenn wir das als Text haben, Text ist halt immer die flexibelste Methode, wie das halt auch hier in der Formulierung gesagt wird. Ne? Textalternativen können dann vom Benutzer in andere benötigte Formen geändert werden, wie zum Beispiel Großschrift, Braille, Symbole oder halt wie gesagt auch eine Vorlesefunktion oder sowas, wenn man vielleicht den Bildschirm gar nicht sehen kann. Aus was für einem Grund auch immer. Dann sind wir bei Richtlinie 2. Wir bleiben bei Alternativen, nämlich nach den Textalternativen für so eher Bilderinhalte und sowas haben wir jetzt Alternativen für zeitbasierte Medien. Und das zeitbasierte Medien heißt halt alles, was in irgendeiner Form eine Zeitachse hat und abgespielt wird. Also halt klassischerweise Audio und Video. Oder halt auch so etwas wie ein eventuell ein interaktives Element, wie so ein Spiel oder so etwas. Na, wenn man vielleicht sagt, man möchte einen Lerninhalt in einer Schulung oder so etwas nicht nur durch ein blankes Video oder so vermitteln, sondern man macht da irgendwas Interaktives, wo der Nutzer dann auf die richtigen Antworten klicken muss und so ein Kram, dann hat man natürlich auch eventuell ein Problem, wenn man einfach nur so Videodateien zusammenstellt und dann kommt jemand an, der es nicht sehen kann oder es kommt jemand an, der nicht hören kann, was dann da gesagt wird in dem Video.
Mhm.
Dementsprechend auf A-Level wird gefordert Audiobeschreibung oder Alternativdarstellung für voraufgezeichnete Bewegtbilder. Ich weiß ja nicht, ob man sowas, wie viele Leute damit schon interagiert haben, weil ich glaube, so Untertitel in Videos kennt man. Und das ist halt auch bei dem A-Level dabei, Untertitel für voraufgezeichnete Videos mit Ton. Man sieht auch hier als Sternchen nur für voraufgezeichnete, ne? Das ist halt jetzt dieser allererste Level. Live-Videos sind eine andere Sache, die kommen dann erst im Doppel-A-Level. Aber Untertitel ist, glaube ich, so eine Sache, die kennen viele Leute. Das ist ja auch durchaus eine Sache, die jetzt im Zeitalter von Streaming populärer geworden ist, dass die Leute Untertitel mit anmachen, während sie Filme gucken, weil man das alles nur noch so mit halber Aufmerksamkeit guckt. Und das ist ja quasi auch eine geistige Beeinträchtigung, wenn man nicht die volle Aufmerksamkeit dem Inhalt widmet. Deswegen hilft dann der Untertitel im Zweifelsfall.
Ja, naja, das Punkt, ist,
ja. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass das exakt selbe ist wie jemand, der eine geistige Behinderung hat. Ne? Aber es ist vielleicht, wie man am ehesten so einer Sache nahe kommen könnte, sowas mal selber zu erleben. Ne?
Ja.
Oder halt alternativ, ne? Ich will irgendwie ein Video gucken und werde irgendwie ständig abgelenkt. Meinetwegen irgendwie bohrt jemand ständig in der Wand, während ich versuche, mich irgendwie auf meinen Schulungsinhalt zu konzentrieren oder so etwas. Ne?
Ja.
Dann hilft es halt im Zweifelsfall, wenn da noch ein Untertitel dabei steht. Wenn ich halt kurz abgelenkt bin und ein Wort nicht gehört habe, kann ich es halt nochmal schnell nachlesen, bevor der Untertitel wechselt auf die nächste Zeile.
Ja.
Also um wieder das Motiv zu halten, wie gesagt, Barrierefreiheit ist nicht nur für Menschen mit Behinderungen da. Untertitel relativ bekannt. Audiobeschreibung ist, glaube ich, eine Sache, die nicht so breit bekannt ist, aber habe ich auch schon vor Ewigkeiten gesehen. Ich glaube, gibt es nicht irgendwie so bei Spielfilmen und sowas im Fernsehen, also sowas wie Tatort in der ARD,
genau,
gibt es dann irgendwie so einen alternativen Audiokanal, wo dir halt beschrieben wird, was in der Szene passiert, wenn du halt nicht sehen kannst.
Das ist großartig.
Halt,
das mache ich, glaube ich, mal als als Outro hinten dran. Das Tatort-Intro mit Audiobeschreibung, das ist klasse.
Sehr gut. Das kannst du ja einfach als Intro vorne anfügen und dann ist das oder jetzt so. Hier die Chekhovs Intro-Intro.
Oder so, genau.
Wenn der Tatort im Akt 1 beschrieben wird, dann muss er in Akt 3 abgefeuert werden. Ja. Irgendwie sowas. Also wir haben gesehen, ja, das ist für voraufgezeichnete Inhalte müssen diese alternativen Audiobeschreibungen oder Darstellungen halt irgendwie angeboten werden. Außerdem halt Untertitel für voraufgezeichnete Videos. Auf Doppel-A-Level haben wir dann Untertitel für Live-Videos. Was ja, wie man schon mal sehen kann, ne, das ist mit einem signifikanten extra Personenaufwand verbunden, wenn man halt so etwas wie Live-Videos anbietet. Das ist natürlich, für manche Seiten trifft das einfach nicht zu. Wenn man einen Webshop hat, dann hat man für gewöhnlich keine Live-Videos. Dann hat man also auch keine Schwierigkeit, dieses Kriterium zu erfüllen, weil es einfach nicht zutrifft. Wenn man hingegen Live-Videos anbietet, wie gesagt, wird halt gefordert, dass es für diese Live-Videos in irgendeiner Form Untertitel geben muss. Das stelle ich mir für manche Angebote interessant vor, wie das tatsächlich umzusetzen ist. Vielleicht gibt es dann da eventuell auch Ausnahmen. Es ist halt, wir stellen das jetzt hier sehr vage dar. Ne? Man kann sich dann in den konkreten Standard durchklicken. Wie gesagt, also entweder hier mit den Links, die wir in unseren Shownotes haben, oder man sucht halt einfach nach der WCAG, Web Content Accessibility Guidelines. Wie gesagt, es liegen hier auch Übersetzungen vor. Ich habe hier, wie gesagt, gerade die Übersetzung für 2.0 vor mir. Und ich hätte jetzt wahrscheinlich, wenn ich daran gedacht hätte, dass es davon Übersetzungen geht, auch nochmal gucken können, dass ich die für 2.2 finde. auf die unsere Vorbereitungsnotizen referenzieren. Von daher kann ich mir durchaus vorstellen, dass es da bestimmte Ausnahmekriterien gibt, dass man dann unter bestimmten Situationen das nicht erfüllen muss. Also eventuell, wenn man vielleicht sagt, dass das nur für geskriptete Live-Auftritte oder sowas ist, dass man dann wieder den Text anbieten muss, ich weiß es nicht. Ich stelle mir es halt wirklich schwierig vor, wenn ich jetzt sowas wie Twitch oder YouTube habe, also wo halt Livestreaming passiert, wie das dann halt dieses Kriterium erfüllt soll, wenn das auf Doppel-A dabei ist. Aber gut.
Ja, das ist halt jetzt eine Frage, ne? Also das ist, glaube ich, wirklich was, wo Machine Learning und AI große Fortschritte bringen.
Vielleicht ist es tatsächlich einfach das. Wobei das natürlich so eine Sache ist, die war im Zweifelsfall in dem Moment, als diese Gesetze beschlossen wurden. Also wie gesagt, die EU-Richtlinie ist von 2019. War das KI-Thema oder spezifischerweise das LLM-Thema noch nicht so eine große Sache? Ja gut, wir hatten damals auch schon maschinenunterstützte Transkription. Und vielleicht ist dann halt auch einfach zu sagen, ja, wir akzeptieren dann halt im Zweifelsfall die höhere Fehlerrate, die so eine automatische Transkription halt hat, weil wir jetzt nicht uns leisten können, Leute dafür anzustellen. Das ist ja zum Beispiel eine Sache, die wir auf dem Kongress machen vom Chaos Computer Club. Wird es zumindest bei manchen Vorträgen angeboten, dass da halt Leute Live-Transkripte mitschreiben. Und natürlich, das hat eine gewisse Verzögerung, weil die Leute müssen halt physikalisch tippen. Ich weiß, ich habe einen Freund, der hatte das mal ein Jahr gemacht und meinte dann so, man muss da, bevor man da eingeteilt wird, so einen Test machen, wo die eigene Tippgeschwindigkeit gemessen wird. Ne? Es gibt da diverse solche Programme, die sowas ermitteln können. Ne? Und man musste halt irgendwie so und so viele Wörter pro Minute nachweisen. Ich glaube, mich zu erinnern, 300.
Oh, krass. Ich weiß nicht,
250 oder 300, irgendwie sowas in der Art, ne? Also würde ich definitiv nicht hinbekommen. Ich vertippe mich viel zu viel für so etwas. Aber gut. Wenn wir dann noch bei AAA sind, für unsere alternativen für zeitbasierte Medien, kommt noch Gebärdenübersetzung für Sprache in Audio und Video dazu. Und noch ein paar andere Sachen. Also wie gesagt, ich sage jetzt hier nicht absolut jede Sache, ne? Nur, dass man sich nur eine Vorstellung machen kann davon, was halt A, die Pflicht, Doppel-A die Kür und Triple-A das Sahnehäubchen ist. Und das Sahnehäubchen hier an der Stelle ist zum Beispiel halt Gebärdenübersetzung. Wiederum, ne, nachdem ich jetzt gerade den Tatort erwähnt habe, man kennt ja klassischerweise die Tagesschau in Gebärdensprache, die jeden Tag bei Phoenix läuft um 20 Uhr. Und die man sich dann wahrscheinlich auch im Internet angucken kann, wenn man nicht das lineare Fernsehen verfolgt.
Ja.
Wenn man mal so einen Eindruck davon kriegen will. Aber das ist halt im Wesentlichen, da steht halt ein Gebärdendolmetscher in einem separaten Kamerabild und ja, dolmetscht halt das, was da in der normalen Sendung gesagt wird. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, die ist in Amerika sehr viel mehr verbreitet. Wenn du mal so irgendwie US-Politiker guckst, die irgendwie eine Pressekonferenz geben, da steht immer ein Gebärdendolmetscher daneben. Und wenn es Kalifornien ist, auch noch eine Dolmetscherin, die es in Spanisch übersetzt.
Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob das bei der Bundespressekonferenz nicht auch so ist und wir das nur nie sehen oder so.
Nee, Bundespressekonferenz kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen, okay. Weil das ist ja... Die Bundespressekonferenz als Format richtet sich ja eigentlich nur an Journalisten. Also wenn man da halt eine Gebärdenübersetzung haben würde, man würde sowieso nur das für dasjenige Soundbite das machen und das würde man dann halt eher als Teil der Sendung machen. Also wie gesagt, halt in der Tagesschau erscheint dann halt so ein Segment aus der Bundespressekonferenz und wird dann halt von der dort anwesenden Gebärdendolmetscherin dann live übersetzt.
Ja.
Ich meine, das ist ja so ein bisschen, wie gesagt, die Bundespressekonferenz ist eigentlich nicht dafür gedacht, dass die halt hundertprozentig gesendet wird. Das ist ja eine Sache, die nur Thilo Jung macht. seine Konsorten.
Mhm, okay.
Richtlinie 3, wir sind immer noch in dem Grundprinzip Wahrnehmbarkeit und sind jetzt bei der Richtlinie Anpassbarkeit. Was sagt hier unsere Übersetzung dazu? Erstellen Sie Inhalte, die auf verschiedene Arten dargestellt werden können, zum Beispiel mit einfacherem Layout, ohne dass Informationen oder Strukturen verloren gehen. Und das Basiskriterium hier, wir sind jetzt hier im Web, das ist jetzt sehr spezifisch, wie gesagt, diese Sachen vorher mit, bei Videos sollten Untertitel dabei sein, das sind allgemeinere Sachen, das gilt auch in anderen Präsentationsformaten, wie gesagt, wir hatten jetzt zum Beispiel uns auf das lineare Fernsehen bezogen mit solchen Sachen wie der Gebärdenübersetzung und der Audiobeschreibung und so. Mhm. Das ist jetzt hier eine spezifischere Sache für das Web. Im A-Kriterium soll Struktur und Beziehung in dargestellter Form programmatisch auslesbar sein. Also natürlich, ich habe mir meine Webseite, da steht irgendwie ein Haufen Informationen drauf. Am besten halt einfach in Textform, wie gesagt, weil wir haben gelernt, das ist die flexibelste Methode. Und diese Textform in HTML kann man ja dort auszeichnen. Also nicht im Sinne von einem Preis überreichen, sondern im Sinne von halt bestimmten Elementen halt oder Teilen dieses Textes halt eine Markierung hinzufügen. Jetzt mal ganz allgemein gesagt, um zum Beispiel zu sagen sowas wie, das hier ist eine Überschrift. Man könnte natürlich auch stattdessen einfach sagen, hier dieses Stück Text, das machen wir jetzt doppelt so groß und in der Schriftgröße und da machen wir ein bisschen Abstand davor und dahinter und so weiter. Das kann man alles machen, aber was halt in HTML auch geht, ist halt einfach das, stattdessen zu sagen, dies ist eine Überschrift. Head. Und wenn man das halt, H1, H2, H3 sind dann die Elemente dafür, okay. Also halt Überschrift des ersten, der ersten Ordnung, der zweiten Ordnung und so weiter bis zur sechsten Ordnung.
Ja.
Also so wie man im Buch halt zum Beispiel sowas hat wie eine Kapitelüberschrift und eine Abschnittsüberschrift und eine Unterabschnittsüberschrift eventuell.
Ja.
So hat man das halt mit diesen Heading-Elementen in HTML. Und dann natürlich kann ein Screenreader darauf reagieren. Zum Beispiel so ein Screenreader könnte halt dementsprechend verstehen, er sucht sich jetzt alle diese Überschriften raus und kann dann damit eine Navigation ermöglichen, wie zum Beispiel auch unsere Kapitelmarken. Also vielleicht ist das ja einfach der Punkt, wo die Kapitelmarken reinpassen, auch wenn es hier natürlich nicht ein HTML-Dokument ist. Aber mit unseren Kapitelmarken ist halt eine Navigation in dem Dokument möglich und das könnten halt auf diese Weise auch einen Screenreader ermöglichen, dass es halt alle diese Überschriftenelemente findet und dann halt sagt, möchtest du jetzt irgendwie Einleitungen hören oder die Quellenangaben am Ende oder was auch immer. Was auch immer die entsprechenden Kapitel sind die oder Abschnitte, die in dem Artikel oder und so weiter gewählt werden. Das geht auch nicht nur auf Überschriften, das ist jetzt ein einfaches Beispiel, aber auch zum Beispiel so etwas wie, dass man markiert, dieser Teil der Webseite hier ist der Hauptinhalt, so quasi das, was wir halt als sehende Menschen halt wahrnehmen, dadurch, dass es in der Mitte ist, also hoffentlich. Ah. Und dann könnte eine andere Sache vielleicht ausgezeichnet sein als die Navigationsleiste, also halt, ja, wo man vielleicht an der linken Seite ganz viele Links findet, wo man zu anderen Abschnitten der Webseite kommt. Und man könnte vielleicht auch ein Aside haben, also was dann vielleicht auf der anderen Seite ist, wo so etwas wie Quellenangaben oder Notizen und sowas dran stehen. All diese Sachen kann man mit HTML entsprechend auszeichnen und wie gesagt, halt dann können das halt Screenreader sehr einfach verstehen. Da muss man halt nicht erst sagen, ja, das Div, was die Klasse C87.15 hat, das ist das und das, sondern da steht einfach Main und dann ist das der Hauptinhalt, der da drin steht.
Ja, okay.
Also
ja.
Der Computer möchte es ja gerne idiotensicher haben. Ich meine, im Zeitalter von LLMs wird natürlich viel im Kaffeesatz gelesen, aber damit das Ganze zuverlässig funktioniert. Weil wiederum, davon sind die entsprechenden Nutzer von solchen Assistenzsystemen ja abhängig, dass das zuverlässig funktioniert, weil sie ansonsten mit dieser Webseite nicht interagieren können oder nicht zuverlässig. Ne? Wenn ich mit so einem Webshop interagiere, dann will ich halt den Knopf finden, der kaufen heißt. Und dann will ich halt nicht, dass das irgendwie, ach naja, eigentlich ist das gar kein Knopf, das ist eigentlich irgendwie ein Bild, was irgendwie 45 Grad gedreht ist, dass es dann wieder passt und da steht dann halt irgendwie Kaufen drauf, aber nur, wenn man die Pixel halt vor sich sehen kann, was halt man eventuell nicht kann, wenn man halt sehbehindert ist. Versus halt einen Button, wo der Titel, den der Screenreader sehen kann, zahlungspflichtig bestellen ist.
Okay, ist das der Hauptinhalt? Okay, sei es drum.
Das ist der Hauptinhalt von diesem A-Kriterium. Mhm. Außerdem die Darstellung in der Webseite soll in korrekter Lesereihenfolge erfolgen. Das ist so eine Sache, man kann ja bei HTML auch Styling-Informationen hinzufügen. Ich verweise auf Folge 2 auf einer Webseite, wo wir diese heilige Trinität, die heilige Dreifaltigkeit erklärt haben. HTML für den Inhalt der Seite, CSS für die Darstellungsregeln, wie diese Inhalte angeordnet werden und JavaScript für Interaktivität, dass ich die Seite programmatisch irgendwie verändern kann oder halt Anfragen ins Netzwerk schicken kann oder darauf reagieren kann, was dann zurückkommt und so weiter. Und mit diesem CSS könnte man irgendwie anfangen, auch alle möglichen Sachen dramatisch umzusortieren. Also in der Webseite selber könnte aus irgendwelchen Gründen irgendwie die Navigationsleistung als erstes kommen und dann irgendwie noch alle möglichen Krimskrams, der dann um die Seite herum angeordnet ist. Und dann ganz am Ende übrigens, hier ist der Hauptinhalt. Und das würden wir als Sehende auch gar nicht feststellen, weil das CSS das dann alles wieder richtig hinrüttelt. Und das ist halt hier als Anforderung gegeben, nee, lass das. Pack erst den Hauptinhalt in, den der Nutzer sehen will und danach dann halt den ganzen anderen Kram zum Beispiel. Oder wenn halt drei verschiedene Abschnitte untereinander präsentiert sind, dann sollen die nicht im HTML plötzlich andersrum angeordnet sein und dann muss das CSS das dann wieder alles hinrühren. Also im Prinzip halt, ich habe immer so den Impuls zu sagen, ja, mach halt einfach keinen Blödsinn. Aber es ist Webentwicklung mag irgendwie ständig clevere Lösungen nutzen, die dann halt solchen Blödsinn produzieren. Deswegen ist es halt erforderlich, sowas in den Standard reinzuschreiben.
Ja, okay.
Eine andere Sache hier noch, die ebenfalls noch ein Archetype ist, die ich spannend fand, ist, die Struktur der Informationen soll nicht nur aus sensorischen Charakteristika wie Form, Farbe, visuelle Anordnung oder Klängen hervorgehen.
Okay.
Also ich weiß nicht, was da für Sachen schiefgelaufen sind, dass man dieses Kriterium reingeben musste. Ich weiß nicht, ob es Webseiten gibt, wo man irgendwie die Struktur der Webseite nur daran erkennen kann, dass man da mit dem Mauscursor rübergeht und dann Klänge horcht oder so. Ich meine,
naja, ich meine, Form, dass das Farbe, charakteristische Anordnung, so, das klingt mir nach einer modernen Unternehmenswebsite, ehrlich gesagt, wo man einfach nur so einfach runterscrollt und dann so einzelne Themenbereiche immer mit einem grauen Balken abgetrennt sind oder so.
Ja. Ja, sowas. Ich denke zum Beispiel auch an eine Benutzeroberfläche für Alarm-Dashboards. Also halt, ich bin ja wieder natürlich im Kopf bei Softwarebetrieb.
Ja.
Siehe Folge 32, hochverfügbarer Softwarebetrieb. Und habe ich jetzt 32 richtig zitiert? Ich wollte nur nicht meine Folgenliste auf, das war jetzt nur aus dem Gedächtnis. Ich gucke es jetzt live nach. Doch, das stimmt. Die Folge ist schon ja 2,5 Jahre alt, meine Güte. Und da hatte ich Alarm-Dashboards beschrieben. Ich glaube, ich hatte damals auch schon die Sache gesagt, dass man, wenn man Alarme darstellt, die sind dann meistens in verschiedenen Kritikalitätsstufen definiert, dann hat man meinetwegen sowas wie so ein Ampelschema, dass man dann nicht rot, gelb, grün nehmen soll. Ich meine, dazu kommen wir dann später noch, ne? Aber man soll nicht rot, gelb, grün nehmen, weil es halt sehr viele Leute mit rot-grün Sehschwäche gibt. Ja. Sondern man soll lieber rot, gelb, blau nehmen. Als sowas halt wie zum Beispiel kritisch, Warnung oder Info oder sowas, ne? Weil das halt weniger missverstanden wird von diversen Teilen der Bevölkerung, die farbenblind sind. Ich meine natürlich, wenn man komplett farbenblind ist, dann hilft das halt auch nichts. Und genau das ist ja der Punkt, der hier daraus hervorgeht. Wenn ich halt irgendwie so eine Alarmansicht sehe, ne? Also vielleicht habe ich irgendwie einfach 100 verschiedene Kacheln mit verschiedenen Teilen meines Systems, die dann alle irgendwie eine Farbe darstellen, von wegen ist halt gut oder nicht, dann kann ich nicht einfach nur die Kacheln der Farbe einfärben und fertig sein. Weil erstens mal halt farbenblinde Personen existieren. Zweitens mal auch, wie gesagt, sehbehinderte Personen existieren, die es vielleicht gar nicht sehen können. Also halt, meinetwegen, wenn ich sage, ich mache halt so 100 Kacheln und dann kann man es eventuell, wenn man halt Farben sehen kann, auf einen Blick sehen, super Sache. Aber halt irgendwie noch eine Textinformation dazu. Also halt, dass man halt vielleicht auch so auf die Kachel raufschreibt, irgendwie, vielleicht einfach irgendwie in großen Worten, wie so okay oder kritisch oder sowas, ne? Und dann halt die entsprechende Farbe dazu halt, damit es heraussticht. Aber man kann es halt auch lesen, wenn man nur den Text in irgendeiner Form wahrnehmen kann.
Ja. Oh, okay.
Wie gesagt, das heißt dann halt auch Anpassbarkeit, weil zum Beispiel, ja, damit ist es dann wieder für Tooling zugänglich. Das heißt zum Beispiel, wenn ich irgendwie nicht sehen kann, aber ich möchte wissen, ist jetzt irgendwo ein kritischer Alarm, kann ich vielleicht, wenn ich das weiß, dass das Wort kritisch dasteht, nach dem Wort kritisch suchen in der Seite, ne? So Steuerung F-mäßig oder wie auch immer das dann im Screenreader funktioniert. Eventuell genauso, eventuell anders. Habe ich keinen persönlichen Einblick darin.
Das betrifft jetzt aber ja noch nicht sowas wie klare Verständlichkeit, ne? Also wollen Sie nicht speichern? Ja, nein.
Verständlichkeit kommt dann später.
Okay,
gut. Das ist noch eine andere Sache. Es geht ja hier um Wahrnehmbarkeit erstmal nur. Also wir wollen erstmal nur irgendwie überhaupt wahrnehmen, dass Dinge passieren vor uns. Naja, halt auch zum Beispiel sowas wie halt vielleicht eine andere Sache, was Farben angeht. Du hast ein Formular, wo du was einträgst und dann ist irgendwie eine Eingabe falsch gewesen in einem von diesen 20 Feldern und du machst so einen roten Rahmen drum. Wenn dann dein Nutzer halt nicht sehen kann oder halt vielleicht farbenblind ist, kriegt er das nicht mit, wo jetzt dieser rote Rahmen ist. Also wenn, dann soll man es auch in irgendeiner Form anders darstellen.
Ja, Farbfehlsichtigkeit ist in dieser Beziehung relativ schwierig, weil das echt nicht so einfach ist, für jede verschiedene Farbfehlsichtigkeit dann entsprechende Codierung zu machen. Es ist ja nicht so, dass sie gar keine Farben sehen. Sie können nur gewisse Farben nicht unterscheiden.
Ja, es ist ja auch nicht so, dass es nur eine Farbfehlsichtigkeit gibt.
Genau.
Irgendwie Eben. 10 verschiedene Varianten und sowas. Und natürlich gibt es welche, die häufiger sind. Also Rot-Grün-Blindheit habe ich jetzt halt als Beispiel genannt, weil das halt nun mal mit Abstand die häufigste ist. Aber es gibt x wie viele andere Optionen. Man kann sich, wenn man sich für das Thema interessiert, es gibt so Simulationstools im Internet, wo man ein Bild oder sowas reinlädt und dann mal sagt, jetzt stellen wir das Bild so dar, als ob ich diese Farbfehlsicht hätte. Also das ist natürlich immer nur eine Annäherung, aber halt zum Beispiel, wenn man halt Rot-Grün Fehlsichtigkeit simuliert, dass dann halt Rot und Grün auf dieselbe Farbe abgebildet werden, sodass man es nicht mehr unterscheiden kann, sondern halt nur noch die gleichmäßige Helligkeit sieht. Ne? Also so wie diese, dass man halt zum Beispiel diese klassischen Farbtestbilder, die man kennt, mit den vielen Kreisen, die dann im Idealfall eine Zahl halt ergeben, ja. die Sachen, die eine andere Farbe haben, dass die dann halt einfach nicht mehr zu lesen sind. Das kann man damit so ein bisschen simulieren und das dann halt auf zum Beispiel Screenshots von der Webseite anwenden oder auf ja auch Alltagssituationen vielleicht. Ne?
Ja, sehr schön. Das Bild von dem Obststand ist wieder in den Wikipedia-Artikel zu Rot-Grün-Schwäche zurückgekehrt. Das war mal eine Zeit lang nicht drin. Und das habe ich tatsächlich mal jemandem mit Rot-Grün-Schwäche hingehalten und habe gesagt, sehen diese beiden Bilder identisch aus? Hat er nicht vollständig, aber so ziemlich.
Ah ja. Mhm. Also ich habe jetzt den Wikipedia-Artikel Rot-Grün-Sehschwäche vor mir. Hier gibt es einen Unterpunkt Simulation der Rot-Grün-Sehschwäche für Trichromaten. Denn das sind ja, was wir sind. Wir haben 3 funktionierende Zapfenzellen im Auge. Mhm. Zumindest wir beide hier und ich glaube mal der Großteil unserer Hörerschaft ebenfalls. Und wir sehen hier als Beispiel, ja, wir sehen so eine Farbtafel und wir sehen außerdem, achso, diese Farbtafel ist sogar sneaky, weil eigentlich steht hier 47, aber wenn man dann die entsprechende Sehschwäche hat, sieht man nur 17. Das heißt, man kann sogar eine bestimmte Art von und nicht nur einfach komplette Farbblindheit diagnostizieren. Ja. Jedenfalls sehen wir einen Obststand und wie das nun mal so ist, bei Obst kennen wir klassischerweise als die klassische Farbpalette Rot, Gelb, Grün. Das war mir sowas wie, ich sehe hier rote Äpfel, ich sehe hier Bananen hängen in Gelb, ich sehe hier, was ist denn das, Avocado, glaube ich, in Grün.
Ja, genau, Limonen, alles Mögliche. Ja.
Irgendwie sowas, ne? Und auch Kokosnüsse in Braun, was ja Braun ist ja im additiven Farbsystem Rot und Grün zusammen. Mhm. Oder beziehungsweise halt einfach ein dunkles Gelb in dem Sinne meistens, ist das, was wir als Braun wahrnehmen. Und wenn wir hier in die Simulation rübergehen, sehen wir ja ein etwas ungesund aussehendes Gelb-Grün, was einfach alle diese Pflanzen erfasst hat. Also man sieht natürlich Helligkeitsunterschiede. Also man sieht hier, dass die Avocados natürlich dunkler sind, als es bei den Bananen der Fall ist. Aber es ist halt alles so ungefähr in einen gleichen Farbton getaucht. Das soll natürlich nicht heißen, dass das Bild monochromatisch ist, weil zum Beispiel hier unten sind so ein paar ja, Plastiktüten oder sowas, die blau sind. Denn bei den Leuten mit Rot-Grün-Sehschwäche, die können halt im Wesentlichen Rot-Grün auf der einen Seite von Blau unterscheiden. Das sind ja die zwei wesentlichen Komponenten, die noch funktionieren. Ja, dementsprechend auch dieses Mosaikfenster hier unten, da sieht man das auch schön, dass es halt wirklich einfach nur blau und gelb aussieht. Und auch der Regenbogen hier, der im Prinzip nur noch aus einem gelben und einem blauen Streifen besteht. Ja, witzig. Das Motiv, wie gesagt, halt, ja, man wird nicht eine Farbpalette wählen können, sodass es für alle Personen mit Farbblindheit perfekt funktioniert. Und man kann versuchen, eine Farbpalette zu wählen, die abgesehen von normal sehenden Personen auch für Rot-Grün-Sehschwäche funktioniert. Und dann wird man wahrscheinlich danach aufgeben müssen. Und dann halt, deswegen sagt das Kriterium halt auch nicht, mach so, dass es für Rot-Grün-Sehschwäche funktioniert, sondern Struktur der Informationen soll nicht nur aus sensorischen Charakteristika, wie in dem Fall Farbe, hervorgehen. Genauso wie man es ja auch bei Ampeln hat. Man hat halt Rot-Gelb-Grün als Lichter oder wenn man in Japan ist, Rot-Gelb-Blau oder halt so ein grünliches Blau. Sondern man hat halt auch gleichzeitig die Standardanordnung von diesen Lichtern, sodass auch eine farbblinde Person anhand der Anordnung der Lichter auf dem Lampenschirm erkennen kann, welches Licht das ist, was da gerade leuchtet.
Mhm. Ja.
Das ist nur A, also das ist die Pflicht. Doppel-A, die Kür. Inhalte sollen sowohl im Hochformat als auch Querformat funktionieren. Das ist ein bisschen verbunden ja mit einem Buzzword aus den 2000er Jahren, und zwar Responsive Design, also Webdesign, was auf das Bildschirmformat sich anpasst. Denn das war natürlich, ja, lange Zeit war das Web hauptsächlich bedient worden mit Desktop-Computern oder vielleicht Notebooks und die haben alle so ungefähr ähnliche Formen von Bildschirmen. Das heißt, das Web war ausgelegt auf Bildschirme, die mehr breit als hoch sind und dann plötzlich betreten Telefone den Markt und nicht nur haben Telefone standardmäßig die Ausrichtung andersrum, nämlich halt im Porträtmodus anstatt im Landschaftsmodus, Hochformat anstatt Querformat, so heißt es im Deutschen. Im Englischen sagt man Portrait versus Landscape. entsprechend wie halt irgendwie Bilder aussehen würden. Also ein Porträtbild macht man halt im Hochformat und ein Landschaftsbild halt im Querformat, sinnfälligerweise. Und beim Telefon ist es ja noch schlimmer, da kann man das Ding ja verdrehen und die Nutzer erwarten halt, dass darauf, dass die Inhalte richtig reagieren. Und ja, das ist ja eventuell auch eine Sache, die, ich weiß gar nicht, ob das einfach nur so ist, halt, bau halt eine Webseite, die ordentlich funktioniert, egal in was für ein Format man wie unterwegs ist, oder ob das auch, ob gerade spezifisch dieses Bewegen vom Telefon eine Sache ist, die für Barrierefreiheit relevant ist. Vielleicht, dass man bestimmte Personen hat mit Mobilitätseinschränkungen in den Händen, die vielleicht einen Hochkantbildschirm nicht bedienen können oder einen Querformatbildschirm nicht bedienen können, ich weiß es nicht. Aber ja, das ist, für mich fällt das einfach unter Kategorie gutes Webdesign. Wenn du deine Arbeit ordentlich machst, dann sollte das halt sowieso Standard sein. Gut. Anderer Punkt hier bei der Anpassbarkeit ist, Eingabefilter sollen programmatisch als solche erkennbar sein. Das hatte ich gerade schon so ein bisschen anklingen lassen mit irgendwie, wenn man einen Knopf hat zum Kaufen, dann soll das halt auch ein Knopf sein, den der Screenreader als solches erkennen kann. Und halt nicht irgendein Pixelhaufen, der halt nur zufälligerweise wie ein Knopf aussieht und sich dann, wenn man mit der Maus raufgeht, zufälligerweise so verhält. Und das ist halt, was hiermit gemeint ist. Wie gesagt, in dem A-Kriterium haben wir gesagt, diese programmatische Auslesbarkeit für die Grundstruktur der Webseite. Im Doppel-A haben wir für Eingabefelder, also halt Textfelder, Schaltflächen. Und dann bei Triple-A geht es dann weiter hoch, dass absolut alle Steuer- und Inhaltselemente programmatisch auslesbar sein sollen und irgendwie halt sinnvoll verschlagwortet sein sollen, was sie denn sind. Okay. Was dann natürlich im Zweifelsfall noch ein bisschen weitergeht, wenn man ja vielleicht etwas esoterischere Elemente hat, wenn man zum Beispiel eine Kartenapplikation eventuell hat, hat man halt diese Kartenfläche, mit der man auf irgendeine Form interagieren kann. Und das ist jetzt auch wieder so eine Sache, das geht dann über mein konkretes Wissen hinaus, wie man sowas barrierefrei machen würde. Das ist halt auch so eine Sache, wie gesagt, diese Kriterien sind natürlich so ein bisschen weich formuliert. Das ist halt nicht so irgendwie, du musst jetzt irgendwie diesen Schalter in deinem Programm setzen und dann ist das erfüllt, sondern halt, ja, es ist halt ein Erfolgskriterium und das wird dann halt im Rahmen einer Zertifizierung oder Evaluierung halt geprüft, ob dieses Kriterium hinreichend erreicht ist für deine Applikation. Und dann kann halt die Antwort eventuell halt sein, das Kriterium trifft einfach nicht zu. Also halt, wir sagten hier Untertitel für Live-Videos, kann man einfach sagen, okay, haben wir nicht. Egal, weiter. Oder es ist halt nicht erfüllt und muss nachgearbeitet werden. Oder es ist halt erfüllt. Man kann dann halt die entsprechenden Belege liefern dafür, dass das belegt ist. Und dann sind hoffentlich alle glücklich und die rechtliche Anforderung ist erfüllt.
Okay, ja.
Wir sind jetzt hier bei Richtlinie 4, Unterscheidbarkeit. Und ich sehe, das hat hier so ein bisschen Überlapp zu dem, was wir schon besprochen haben. Denn das A-Kriterium ist einmal Farbe nicht als einziges Unterscheidungsmerkmal, zum Beispiel zwischen guten und schlechten Optionen. Mhm. Ja, hatten wir gerade schon so ein bisschen gesagt. Beziehungsweise nicht nur ein bisschen, sehr ausführlich sogar. Die zweite Sache, die noch bei A ist, wenn Audioinhalte abgespielt werden, soll der Nutzer das in irgendeiner Form kontrollieren können. Also hier dann, das ist relativ spezifisch auch formuliert, ich habe es jetzt gerade nochmal auf vor mir. Wenn Audio auf einer Webseite automatisch spielt für mehr als 3 Sekunden, soll entweder ein Mechanismus vorhanden sein, das Ganze zu stoppen oder zu pausieren oder die Lautstärke dieses Audios zu kontrollieren, unabhängig von der Lautstärke im System. Also was man halt natürlich kennt, wenn man irgendwo ein Audio-Abspielelement hat, dass man da hoffentlich auch eine Lautstärke-Regelung hat oder es halt stoppen und starten kann und das nicht einfach über alles rüberplappert, was eventuell vor sich geht. Und wiederum, ne, das ist auch so eine Sache, die halt nicht mal unbedingt für Menschen mit Behinderung interessant ist, sondern halt zum Beispiel sowas wie, ich mache gerade die wichtige Präsentation auf Arbeit und möchte nebenbei kurz etwas nachgucken und dann spielt da so eine Werbung oder sowas ab, dann muss ich die halt irgendwie stoppen können zumindest, damit das da nicht in meine Präsentation reingrätscht. Die okay, ich da gerade halte. Ja. Oder wenn, dann zumindest halt nur möglichst kurz, ne, dass ich es halt schnell irgendwie abwürgen kann. Ich meine, diese ganze Autoplay-Seuche hat sowieso ein bisschen übergenommen und wurde ja dann auch von den Webbrowsern so ein bisschen eingehegt, dass jetzt Autoplay eine Sache ist, die man blockieren kann. Aber das ist leider auch nicht hundertprozentig, weil die Ausnahme ist natürlich, sobald man mit der Webseite interagiert hat, hat die Webseite quasi die Berechtigung, auch Audio abzuspielen, weil das halt für die Funktionen von vielen Webseiten erforderlich ist. Also halt, auch zum Beispiel, wenn man so etwas wie eine Audiobeschreibung aktivieren möchte, dann wird es vielleicht einen Knopf geben auf der Webseite, Audiobeschreibung aktivieren, und dann muss die Webseite in dem Moment halt was abspielen können. Das hat einen legitimen Nutzen, nur natürlich halt, es wird dann halt im Zweifelsfall missbraucht, um irgendwelchen Schwachsinn abzuspielen. Also ich lese auch diverse Tech-News-Webseiten, wo ich halt schon weiß, wann immer dieses in dein Video-Element kommt, dass ich dann sofort erstmal auf Stopp drücken muss, damit es nicht meine Bandbreite verschwendet. Weil natürlich einfach das Scrollen auf der Webseite wird als Interaktion missverstanden und dementsprechend, ach so, ne, sie lesen den zweiten Absatz, ne, dann wollen sie definitiv unser Schwachsinnsvideo sehen, was wir dazu noch gepastet haben, was nichts mit dem eigentlichen Inhalt zu tun hat, sondern unseren tollen Werbepartner nochmal ganz genau darstellt. Das ist alles nur die Pflicht. Einzel-A-Kriterium. Doppel-A ist dann ja so eine Sache, die, glaube ich, sehr populär ist, sehr, sehr weit bekannt ist mittlerweile, obwohl sie immer wieder nicht erfüllt wird. Text und Hintergrundfarben sollen ein Kontrastverhältnis von mindestens 4,5:1 aufweisen. 4,5:1. Außerdem 3:1 für aktive Steuerelemente. Mhm. Das ist so eine spezifische Seuche, die sich gerade so in ja, Design-Umfeld ausgebreitet hat, weil und die Standarderklärung dafür ist, dass die Leute, die Webdesign oder allgemein halt irgendwie so halt ein Designerposten sind, die haben alle die Apple-Displays mit kalibrierten Farben auf der höchsten Helligkeitsstufe und höchsten Kontrastwerten und sowas. Und für die sieht das dann halt völlig normal aus, wenn die halt quasi den Hintergrund hellgrau machen und dann den Text mittelgrau. Yep. Weil die in ihre Bildschirme halt so krass sind, dass das halt lesbarer Kontrast ist. Und Dann macht man das dann halt als normaler Mensch auf entweder einem normalen Bildschirm oder einfach nur auf einem Telefon auf, irgendwie am besten halt noch im Gegenlicht von der Sonne und man sieht nur eine graue Suppe vor sich. Das ist eine Seuche, die muss aus der Welt getilgt werden. Also ja, wenn irgendwelche von diesen Designern da sind, stellt mal bitte einfach euren Kontrast runter und macht die Webseiten stattdessen ordentlich. Das ist auch so eine der ersten Sachen, die ich aus diesem Thema Barrierefreiheit im Web wahrgenommen habe, dass es halt auch schon früh dafür so Prüfungstools gab, wo man eine Webseite reingeben konnte und dann hat das halt einfach geguckt. Hier ist Text, der hat diese Farbe, der Hintergrund dahinter hat diese Farbe und dann wird halt der Kontrast ausgerechnet nach einer relativ einfachen Formel und dann wird da gesagt, das hier ist zum Beispiel 2:1 ist zu wenig und das hier ist 6:1, das ist gut. Ja, in dem Doppel-A-Kriterium wird hier gefordert, wie gesagt, ein Kontrastverhältnis von 4,5:1, bei Triple-A sogar 7:1, das heißt im Prinzip eigentlich fast nur schwarz auf weiß oder schwarz auf ein bisschen getöntem Weiß, weil das halt am lesbarsten ist. Bei Steuerelementen hier wird gesagt 3:1, ich gehe mal davon aus, dass halt, ja, Knöpfe halt eine gewisse Farbe haben manchmal und dementsprechend der Kontrast halt einfach nicht so hoch sein kann, also wenn man halt einen Knopf hat, der vielleicht ein Warnungsknopf ist, dann ist der vielleicht halt irgendwie rot mit einer weißen Beschriftung drauf und dann ist das halt einfach, es ist nicht mehr ganz so ein krasser Kontrast wie schwarz auf weiß, weil das ist der höchste Kontrast, der halt geht. Aber das ist dann halt im Zweifelsfall trotzdem akzeptabel. Wahrscheinlich halt auch mit der Begründung, dass so ein Steuerelement halt zwei Wörter vielleicht drauf hat und nicht halt irgendwie einen ganzen Mengentext, wo man lange konzentriert drauf gucken muss.
Ja, ich weiß nicht, ob ich damit jetzt vorgreife, aber
ja.
Steht denn was darüber, dass man das auswählen können muss? Ich meine, am Ende ist ja, wenn man jetzt bei einer Darstellung von der Webseite zum Beispiel bleibt, wären das ja alles CSS-Einstellungen, richtig?
Naja, CSS-Einstellungen, also CSS kann dann nicht vom Nutzer kontrolliert werden. Das ist dann einfach so eine Menge von Regeln, die halt angewendet wird.
Ja, genau.
Und sofern man einen einstellbaren Style hat, ist das halt meistens, dass in irgendeiner Form in der Webseite noch so extra Knöpfe drin sind. Also halt zum Beispiel hier in unseren Notiz-App, die wir hier verwenden für unsere Shownotes, habe ich ja hier den Knopf, also ich habe es jetzt gerade auf Light Mode und jetzt habe ich hier den Knopf mit dem Mond, wo ich es auf Dark Mode umschalten kann.
Ja.
Und dann wechselt es halt zwischen dem hellen und dem dunklen Theme und wie das dann halt in der Praxis halt funktioniert, ist, dass auf einem der obersten HTML-Elemente dann so eine Markierung gesetzt wird, entweder sowas wie Class Light oder Class Dark und sowas. Und dann sind halt die ganzen CSS-Regeln alle geschrieben, so in der Form halt, diese Farbe, wenn ganz am Anfang irgendwo Dark steht und diese Farbe, wenn ganz am Anfang irgendwo Light steht.
Genau.
Ich vereinfache jetzt maßlos, aber für den Punkt soll es genügen. Und das heißt aber trotzdem, dass ich irgendwie dieses Kontrollelement noch in irgendeiner Form haben muss, dass halt dieses Umschalten von Light auf Dark, diesen Schalter da zu setzen, das erfordert halt zumindest so ein bisschen JavaScript für gewöhnlich.
Okay.
CSS kann reagieren auf was im System eingestellt ist. Also wenn man jetzt ein Betriebssystem halt umstellt von Light Mode auf Dark Mode, dann kann eine Webseite darauf auch reagieren und das halt automatisch übernehmen. Das ist eine Sache, die grundsätzlich funktioniert. Aber ja, und natürlich auch nur für diese eine Sache. Das ist halt eine Sache, die halt mittlerweile unterstützt ist in CSS, halt nachzufragen, Dark oder Light Mode, was möchte das System gerne haben.
Aber dann wäre es natürlich theoretisch auch möglich, hinzugehen, nachzufragen, möchtest du das monochrom haben?
Ist nicht vorgesehen.
Okay.
Ich glaube, es gibt so eine Sache, dass man in CSS-System Farben abfragen kann. Also so bis zu einem gewissen Grad halt so eine Farbpalette, sowas wie, was ist die Standardfarbe für Text, was ist die Standardfarbe für Hintergrund und sowas.
Mhm.
Ja. Also wenn halt der Nutzer sich dann halt im Zweifelsfall für stark schwarz-weiß entschieden hat oder halt in den normalen Themes von dem Betriebssystem ist es ja eben nicht komplett krass schwarz und komplett krass weiß, sondern es sind halt irgendwelche Töne davon. So dass man dann vielleicht hat man es dann so ein bisschen eher bläulich gefärbt oder ein bisschen gelblich oder was auch immer, was dann halt die entsprechende Style von dem Betriebssystem ist oder was auch vielleicht, was man persönlich eingestellt hat. Das könnte man abfragen, habe ich aber noch nie so richtig gesehen, dass das verwendet wird. Und der Grund dafür ist auch im Wesentlichen, dass halt Webdesign halt in den Händen von Designer liegen und Designer haben gerne Kontrolle darüber, wie ihr Produkt aussieht am Ende. Das ist auch der Grund, warum das so lange gedauert hat mit diesem Inhalte sollen sowohl im Hoch- als auch Querformat funktionieren, also sich halt auf die Größe des Bildschirms und den Formen des Bildschirms anpassen, dass halt Webdesigner sehr lange halt, oder zumindest eine ganze Generation von Webdesignern halt sehr lange gearbeitet hat mit, so sieht meine Website aus, nicht anders. Ja, ich habe okay. hier ein Photoshop ein Bild gemalt davon, wie die Webseite ist, und da setzen wir jetzt 100% genauso um. Und dass halt dieses Bild seine Format ändern könnte, das ist halt egal. Weil meine künstlerische Vision ist wichtiger. Das ist halt, das ist ja von diesen, wie gesagt, von diesen Regeln verboten. Und auch, ja, persönliche Meinung ganz gut so, ganz unabhängig von Barrierefreiheit. Gut, wir waren bei Unterscheidbarkeit, wir waren im Kontrastverhältnis. Was ebenfalls noch bei AAA dazukommt, ist, Text soll ohne Spezialwerkzeuge um bis zu 200% vergrößbar sein. Und okay. Also natürlich klar, weil wenn man halt Probleme mit der Sicht hat, dann muss man eventuell die Schrift größer stellen. Ich hatte mal selber so eine Zeit, wo ich mit einer Hornhautläsion zu tun hatte, die dann operativ korrigiert werden musste. Und dementsprechend habe ich halt sehr unscharf gesehen, auch mit der Brille, die ich halt damals hatte. Und habe dann halt mit deutlich vergrößertem Text gearbeitet auf meinem Bildschirm. Und dafür ist das natürlich vorteilhaft. Ich habe mich auch immer so ein bisschen gefragt, wenn man so gerade so auf so Regierungswebseiten ist, also so irgendwie von der Stadtverwaltung und so ein Kram, da gibt's immer diese Funktion, dass man auf der Webseite selber nochmal so einen Knopf hat für Textgröße erhöhen. Und ich dachte so, warum ist denn das da drin? Das können die Browser schon selber. Aber das scheint halt auch so eine Barrierefreiheitssache zu sein, halt vielleicht einfach für Leute, die nicht wissen, wie das geht im Browser. Also ja, da ist die Forderung eben, die Webseite selber soll so eine Funktion mitbekommen. Ja, Text can be resized without assistive technology. Up to 200% without loss of content or functionality. Also ja, die Größe von Text, außer in Bildern, soll um bis zu 200% erhöht werden können, ohne Assistenztechnologien. Und das ist ja halt die Frage, ob die Textvergrößerungsfunktion im Browser halt das bedeutet. Ja. Wahrscheinlich ist das dann auch so eine Sache, dass man da bei der Stadtverwaltungswebseite lieber auf Nummer sicher geht und das dann halt nochmal selber nachbaut, damit das Kriterium auf jeden Fall erfüllt ist.
Ja.
Weil mit solchen Kriterien, das ist halt die Frage, ne? Es ist jetzt halt die Auslegungssache, was halt dieses Without Assistive Technologies bedeutet und dann im Zweifelsfall, je nachdem an was für ein Auditor man da kommt, kann das dann halt unterschiedlich ausgelegt werden. Das liegt halt in der Natur der Sache. Das sind halt alles, wie ich schon gesagt habe, in vielen Fällen Ermessensentscheidungen und was man halt nicht mal eben so programmatisch einfach fest abfeiern kann. Aber gut. Und insbesondere halt auch, wenn man den Text halt vergrößert, wie es halt hier da formuliert ist, soll halt trotzdem noch alles lesbar sein. Also man hat ja dann auch oftmals solche Probleme, dass man irgendwie da reinzoomt und dann ist halt einfach der Text nur noch die Hälfte auf dem Bildschirm zu sehen, weil leider das Layout halt dumm war und dann halt sagt, ach so, wenn der Text zweimal so groß ist, wir passen das aber nicht vom Fluss her an, dann ist halt einfach die rechte Hälfte hängt halt zur Seite raus und kann man nicht mehr lesen. Oder man muss dann halt immer hin und her scrollen in jeder Zeile und das ist natürlich auch nicht sehr barrierefrei.
Ja.
Ist dann eine neue Barriere. Inhalte sollen unabhängig vom Bildschirmformat ohne exzessives Scrolling erreichbar sein. Steht hier auch noch als Doppel-A-Kriterium drin. Ne? Ja, im Prinzip, was ich jetzt gerade schon gesagt hatte. Ne? Also ich meine, das natürlich, wenn ich den Text größer mache, dass dann halt auf meinen Smartphone-Bildschirm im Zweifelsfall weniger passt. Das ist notwendigerweise so. Aber halt, wie gesagt, dieses dann für jede einzelne Zeile zu lesen, hin und her scrollen von links nach rechts, das soll bitteschön nicht der Fall sein. Also das nochmal expliziert, ja, dass so einige Kriterien bei dieser Unterscheidbarkeitsrichtlinie auf Doppel-A auf AAA beim Sahnehäubchen, wie gesagt, hatte ich schon erwähnt, ein höheres Kontrastverhältnis für Text, mindestens 7:1 für Mengentext. Audio mit Sprache soll geringe Hintergrundgeräusche aufweisen.
Sinnvoll, also, ja.
Ja, ne? das ist ja auch so eine Sache, die mich immer noch wundert, wenn man so wie Deutschlandfunk oder so hört und dann da irgendwie Politiker zum Interview zugeschaltet werden, dass die Audioqualität wieder eine komplette Vollkatastrophe ist, irgendwie selbst im Jahre 2025. Also, dass die das nicht mal so durch so einen Denoising-Filter durchjagen oder so. Mhm. Zum Zeitpunkt der Aufnahme hatte ich auf dem Pentaradio Mastodon-Account ein Video gepostet, was Mull von mir aufgenommen hatte bei der Juli-Folge. Und wo einfach halt so mit dem Telefon da draufgehalten haben, ich habe halt so ein bisschen geredet und stand da nur im Raum, ne? Ich war nicht irgendwie besonders mikrofoniert oder so. Dementsprechend war die Audioqualität halt nicht so geil und ich habe das dann hier durch Auphonic durchgejagt, womit ich auch das ganze Pentaradio Post-Production mache und so. Mhm. Und war wirklich bestürzt davon, wie sehr viel klarer meine Stimme rauskam. Also es klang schon wirklich fast wie Podcast, was ich da gemacht habe, obwohl ich halt, wie gesagt, einfach nur so ein beschissenes Smartphone-Mikrofon hatte, was einen Meter weg war von mir. Natürlich, das ist jetzt nicht exakt dasselbe. Man hat halt schon gehört, dass da ein bisschen Qualitätsverlust war, aber da habe ich mich halt schon so gefragt, können die das nicht im Deutschlandfunk einfach auch machen irgendwie? Also wenn die halt da ihre bescheuerte Telefonqualität haben, Also ja, weil offenbar da irgendwie die Politiker alle nur auf dem Telefon selber anrufen, anstatt da mal irgendwie in ihr ordentliches Büro zu gehen, wo sie mal ein ordentliches Mikrofon mal aufgestellt haben oder sowas. Ich meine, das muss doch im Budget von so einer Partei drin sein, aber offenbar nicht. Oder halt, das passt nicht in den Tagesablauf rein, Interview halt so zu führen.
Ja, du siehst das einfach falsch. Die Inhalte sind doch das Wichtigste.
Ja, aber wenn ich die nicht hören kann, weil ich alles so verrutscht die ganze Zeit, dann habe ich ein Problem. Ich höre das ja, das ist ja schon wieder die Sache, ne? Das ist ja nicht nur wegen Barrierefreiheit. Ich höre diesen Podcast auf 2,5-facher Geschwindigkeit. Ich verstehe die dann einfach buchstäblich nicht mehr, weil das halt so eine bescheuerte Klangqualität ist. Dass halt das dann, wenn das dann beschleunigt wird, halt nichts mehr übrig bleibt, sondern nur noch Suppe ist. Den Typen vom Deutschlandfunk, der da im Studio ist, den verstehe ich super, weil der hat ein ordentliches Mikro, so wie das ich hier gerade reinrede. Ja. Dementsprechend verstehe ich den dann auch in 2,5-facher Geschwindigkeit. Ich meine, es hilft natürlich, dass der auch sehr viel langsamer redet, als ich das jetzt hier tun würde. So dass dann bei 2,5-facher Geschwindigkeit ein bisschen übrig bleibt. Also mich selber kann ich auch nicht 2,5-fach hören, das ist eine andere Sache.
Okay.
Wir waren noch bei Triple A und ich werde das jetzt mal hier fertig machen und ich glaube, wir werden dann hier an der Stelle einen Punkt machen für diese Runde, weil wir schon wieder bei einer Stunde sind. Text soll mit kurzen Zeilenlängen und mindestens 1,5-fachem Zeilenabstand dargestellt werden. Das ist ja auch so eine Debatte, die gemacht wurde, weil wenn man eine Webseite standardmäßig einfach Text drauf macht, man hat gar keine Styling und sowas, dann läuft halt einfach der Text halt so lange, wie die Bildschirmbreite ist. Und wie gesagt, im Hochformat ist das vielleicht kein großes Problem. Wenn man auf einem Monitor hier im Querformat ist, wie ich halt hier gerade raufgucke, und der Text würde komplett von links nach rechts laufen und erst dann umbrechen auf die nächste Zeile, dann sind die Zeilen halt barbarisch lang. Und das wäre dann halt schwierig, wenn man dann am Ende der Zeile ist und dann dem Umbruch folgt, dann die richtige Zeile zu finden. Dann nimmt dann einfach die Wahrscheinlichkeit zu, dass man eine Zeile überspringt oder eine Zeile nochmal liest und dann erst nach ein paar Wörtern merkt, das war Blödsinn. Also es stört einfach den Lesefluss. Deswegen halt, wenn der kürzeren Zeilen hängt, ist das Problem nicht so sehr. Deswegen halt auch hier meine Shownotes, die ich angucke. Oder wenn man sich zum Beispiel die Shownotes auf unserer Webseite anguckt, schlüsseltechnologie-podcast.de, dann sind die halt auch so dargestellt, dass sie halt nur die Mitte des Bildschirms einnehmen. Zumindest, na gut, wenn man jetzt mit dem Text natürlich ranzoomt, dann nimmt das natürlich proportional mehr Platz ein. Aber ansonsten ist das halt auf ja so etwa, ich glaube, 40 EM ist ungefähr die Größenordnung, die ich da mal als Faustregel im Kopf habe. Also EM, die Breite eines großen M und dann halt 40 mal das ist so eine sinnvolle Zeilenlänge. Ab dann sollte man umbrechen, weil es dann halt eben nicht so weit ist, wo man dann die nächste Zeile sucht. Und der 1,5-fache Zeilenabstand, damit halt diese Zeilenabstände, das Weiß dazwischen halt quasi als Führungslinie für das Auge dienen kann, wenn man dann, wie gesagt, zurückscannt zum Anfang der Zeile, ne, wie das auch die Schreibmaschine machen würde. Ja. Geht man wieder zurück und dann ein runter oder wahrscheinlich beides gleichzeitig. Und eben, ja, diese weißen Linien zwischen dem Text helfen dann halt bei der Orientierung. Ich meine, natürlich, wenn man es dann wieder übertreibt und hat den Zeilenabstand zu groß, dann ist es auch wieder eine andere Sache. Aber 1,5-facher Zeilenabstand ist schon maßvoll.
Ja,
okay. Und AAA ebenfalls. Reiner Text soll nicht als Bilddatei ausgespielt werden. Das war ja so eine Sache, die ich gerade schon bemängelt hatte bei diesen Sharepics auf Social Media, weil das halt da das Format in Zweifelsfall hergibt. Ich glaube, gerade so Instagram, da scrollt man ja wirklich nur durch die Bilder durch und kann dann die, es gibt zwar da eine Textbeschreibung, aber die muss man erst aufklappen oder so. Ich weiß es nicht, ich verwende es nicht selber, ich sehe es nur auf Screenshots. Und dementsprechend ist es halt da notwendigerweise dem Format geschuldet, dass halt die Leute ihren Inhalt in das Bild reinschreiben als Text und dann, ja, muss man es halt hoffentlich lesen können oder vielleicht hoffentlich ist da eine Alternativbeschreibung. Aber wenn man AAA-Qualität erreichen wollen möchte beim WCAG-Standard, dann ist das einfach ein No-Go.
Okay.
Ich meine, so gesehen, man könnte wahrscheinlich einfach das umgehen, indem man halt einfach hinter jedem Text noch irgendein Hintergrundbild hinterlegt. Aber das macht, glaube ich, die Lesbarkeit auch nicht besser. Dann war das jetzt die Wahrnehmbarkeit. Und das war jetzt einfach Folge 1. Wir machen dann in einer der zukünftigen Folgen weiter. Wir müssen uns natürlich mal darüber klar werden, wo dann hier der Teil 2 landet im Sendeplan.
Ja, das war jetzt sehr feingranular, aber ich fand das gar nicht so schlecht, muss ich sagen.
Ja, das
ist schon gut, sich da auch mal.
Das ist auch schon, was ich erwartet hatte. Ich meine, ich dachte jetzt schon die ganze Zeit, ich habe in der Vorbereitung eigentlich, naja gut, ich habe halt diese Kriterien zusammengestellt, ich habe gar nicht so viel mehr in der Vorbereitung gemacht, weil ich halt mir schon dachte, man kann einfach zu jeder von dieser Sache raufgucken und hat sofort Beispiele vor Augen, die man greifbar machen kann.
Ja.
Und so können wir uns in das Thema vertiefen, Zähne rein versenken und uns dran festhalten. Auch noch für eine weitere Folge. Eventuell die nächste oder eine der folgenden. Ob das dann tatsächlich in der nächsten Folge so sein wird, seht ihr dann in 3 Wochen. Damit könnt ihr rechnen.
Genau. Vielen Dank fürs Zuhören erstmal. und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Das ist. Ich muss irgendwie kurz. Ich muss mal kurz Pause machen. Ich sehe einfach, ich habe hier einen Bullet Point nicht fertig aufgeschrieben und ich weiß nicht, was da vor sich ist. Das muss ich nochmal raussuchen. Shit, wo ist denn die? Das hier ist die, die ich verwendet. Ja, das ist die, die ich verwendet habe. Habe ich irgendwie Translations? Ah, see also Translations. Guck an. Es gibt keine Übersetzung davon. Was? Es gibt nur 2.0 übersetzt. Insane. Gut, fangen wir nochmal neu an.